Ende November habe ich eine Schlagzeile gelesen, dass neue Bluetooth-Angriffe gefunden wurden auf Millionen von Geräten. Und ich dachte mir zuerst, jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem mit dem Mikrofon hier. Daniele ist wer, also Daniele hat das untersucht und hat sechs neuartige Angriffe gefunden. Er arbeitet als Professor an Eurocom, an der Software Security Group, und ich freue mich zu sehen, wie er Bluetooth brechen und auch wieder flicken wird. Einen Applaus für Daniele. Vielen Dank für die Einführung. Guten Abend allerseits. Danke, dass ihr hier seid. Grüße auch an alle, die remote zuschauen. An diesem Talk geht es um Bluffs, Bluetooth Forward and Future Secrecy, Angriffe und Verteidigung. Ich bin Daniele Antaglioli, ich bin Assistenzprofessor an Eurecom. Das ist eine Universität in der französischen Riviera. Ich mache Forschung in Applied System Security. Es geht da um Wireless Security, Embedded Security und Mobilsystemsicherheit. Wir brauchen natürlich auch immer PhDs und Postdocs. Also wenn ihr interessant findet, was ihr macht, dann könnt ihr mir eine Mail schreiben oder nach dem Talk mit mir reden. In diesem Vortrag geht es um, also stelle ich mein Paper vor, das wir an der ACM CCS vorgestellt haben. Ihr findet mehr Informationen natürlich immer in dem Paper. Und es geht, also das Ganze ist im Rahmen von Orchin entstanden. Das ist ein Forschungsprojekt. Open Source Resilient Hardware für das Internet of Things, und dieses Projekt wird von der EU auch unterstützt finanziell, und die Webseite findet ihr ebenfalls natürlich, wenn es euch interessiert. Also starten wir doch mal mit einer kleinen Einführung über Bluetooth und die Sicherheitsmechanismen. Bluetooth ist eine Technologie, die überall vorhanden ist. Es ist Low Power, also braucht wenig Energie. Es ist dokumentiert in ein paar Dokumentationen. Wichtigste davon ist ein PDF, die Core-Dokumentation, ungefähr 3000 Seiten lang. Die letzte Version ist 5.4. In diesem Dokument seht ihr zwei große Arten von Bluetooth. Das eine ist Bluetooth Classic, abgekürzt mit BC. Wir haben das hier in Blau farbkodiert. Das ist für hohen Throughput und verbindungsorientierte Verbindungen. Zum Beispiel ein Headset, das zum Laptop verbunden ist. Dann gibt es Bluetooth Low Energy, BLE abgekürzt. Das ist immer in hellblau auf unseren Folien. Das ist speziell für IoT-Geräte gemacht worden. Hier geht es um Wireless-Dienste, die meistens entweder wenig Throughput haben oder gar keine Verbindung benötigen. Zum Beispiel so etwas wie ein Fitness-Tracker, den man mit dem Smartphone verbinden kann. Und das wichtigste Stichwort ist Interoperabilität. Bluetooth versucht eine Vielzahl von kabellosen Diensten und Geräten zu verbinden, die alle unterschiedlich sind. Alle unsere Autos, Laptops, Handys und so weiter, alles Mögliche hat Bluetooth heutzutage eingebaut, sogar medizinische Geräte. Und das ist natürlich eine sehr große Angriffsfläche. Wenn man Bluetooth knacken kann, dann kann man quasi alle heutigen Geräte knacken. Daher ein bisschen Kontext. Woher kommt der Name Bluetooth überhaupt? Das kommt von Harald Blauzahn, das war ein dänischer König, der mehrere Stämme vom dänischen Volk in ein eigenes Volk vereint hat. Und Bluetooth versucht dasselbe für Wireless-Kommunikation. Es versucht, dass alle kabellosen Geräte dasselbe Protokoll sprechen können. Das Logo von Bluetooth ist eine Zusammensetzung von den Initialen dieses Königs mit dem im nordischen Alphabet. Also wir haben das nordische H für den Harald und den B für Blauzahn. Und das formt das Bluetooth-Logo, das heutzutage jeder kennt. Bluetooth ist spezifiziert in mehreren Dokumenten. Dass die offizielle Webseite definiert die Spezifikation als ein Set von Technologien, welches interoperable Geräte definiert. Und da finden wir diverse Teile, zum Beispiel wie der Transport funktionieren soll, wie BLE funktionieren soll oder auch wie diverse Komponenten funktionieren soll, wie man diverse Geräte konkret implementieren soll. Also zum Beispiel, und wie wird das dann gemacht? Ja, also wir haben auch eine Controller-Komponente, die ist dann typischerweise auf dem System-on-Chip implementiert in der Funksoftware. Und das Ganze heißt HCI, das ist das Host Controller Interface. Dann spezifiziert diese Bluetooth-Spezifikation auch ein paar Sicherheitsmechanismen, welche alle Bluetooth-Geräte verwenden sollen. Es gibt zwei wichtige. Das erste ist Pairing, das zweite ist eine Session zu erzeugen. Wir werden vor allem diese Session-Erzeugung uns heute anschauen. Was ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass eine Verwundbarkeit in der Bluetooth-Spezifikation auf Milliarden von Geräten ausnutzbar wäre. Es ist also sehr wichtig, dass diese Sicherheitsmechanismen sehr wichtig sind, sehr robust sind. Wir haben schon viele Verwundbarkeiten und Angriffe gefunden an verschiedensten Orten, zum Beispiel 2021 die Blur-Attacke, wo wir das klassische Bluetooth von BLE her angreifen konnten und in 2020 einen anderen Angriff, die BIOS-Attacke, wo wir die Authentifizierung überspringen konnten. Und in 2019 haben wir die NOB-Attacke entdeckt, wo man einen Schlüssel-Downgrade machen könnte auf dem klassischen Bluetooth und in BLE. Und heute zeige ich eine neue Klasse und eine neue Familie von Attacken, von Angriffen auf Bluetooth. Behalte es im Hinterkopf, viele Geräte können.
Jetzt beschreiben wir die Bluetooth-Security-Protokolle. Pairing ist eine Schlüsselvereinbarung. Dazu gibt es einen Pairing-Key. Und durch Bluetooth Low Energy kann man die Entropie, die Stärke von diesem Schlüssel wählen. Dies ist ungefähr mit einer Keylength vergleichbar. Man kann dieses Value so tief bis zu 7 Bytes setzen. Für Authentication benötigen wir User Interaction. Wenn man zum Beispiel das Smartphone mit dem Laptop verbindet, dann muss man hier einen PIN eingeben. Dazu kann man das Pairing gegen Man-in-the-Middle-Attacken authentifizieren.
Dann haben wir Session Establishment, das benötigt keine Interaktion. Dieses Protokoll erstellt einen Session Key. Der Session Key ist also fresh, also neu. Also jede Session benutzt einen neuen Session Key. Für Bluetooth Classic kann die Entropie dafür verhandelt werden. Also 16 Bytes, 16 Byte Entropie oder 7 Byte Entropie. Und wie erstellt man das? Man benutzt eine Key Derivation Function. Also den Langzeit-Verbindungsschlüssel, also Pairing Key und Parameter. Dann hat man Security Modes am Anfang des Verbindungsprotokolls. Wird entweder Secure Connections festgelegt oder Legacy Secure Connections, LSC abgekürzt. SC hat FIPS-compliant, also kompatible Methoden und SHA-256. LSC nimmt etwas ältere und schwächere Key Derivation Function. Dieser Talk geht über Forward und Future Secrecy. Das sind zwei wichtige Eigenschaften. Forward Secrecy schützt vergangene Session jetzt. Wie können wir Forward Secrecy implementieren? Wir können einen Key herstellen mit einer Key Derivation Function. Da nehmen wir eine Konstante und einen Schlüssel, den wir in der Vergangenheit benutzt wurde. Ein Angreifer, der einen Key der den Key hat, der hier in Rot dargestellt ist, der kann den Key in der Vergangenheit nicht errechnen. Future Secrecy ist ähnlich. Es schützt zukünftige Sessions gegen die Schlüsselkompromittierung. Wie können wir das implementieren? Wir können die gleiche Key Derivation Function benutzen. Also diesmal nehmen wir den Key aus der Gegenwart und eine neue Zufälligkeit, Randomness. Das kann zum Beispiel mit Diffie-Hellman mit einem Shared Secret errechnet werden. Diese neue Zufälligkeit, die wird dann in die HKDEF gegeben. Ich kann also mit diesem Schlüssel, den ich habe, aus der Hierzeit, kann ich den in der Zukunft nicht errechnen. Das heißt, ich habe eine selbstheilende Sitzung. Das heißt, in der Zukunft wird meine Sitzung stärker werden. Also die Schlüsselfrage ist, was ist die Garantie für Forward Secrecy und Future Secrecy von Bluetooth? Diese sind nicht mal diskutiert in der Bluetooth-Spezifikation. Und es gibt auch keine vergangene Evaluation dazu in der Industrie, oder obwohl Bluetooth sehr weit verbreitet ist in der realen Welt. TLS 1.3, bei Signal. Die Signal, die Messaging-App, was Double Ratchet benutzt für die Future Secrecy. Und wir füllen diese Lücke mit unserem Beitrag. Also die erste Studie über Bluetooth Forward und Future Secrecy. Wir zeigen zwei Schwachstellen auf in der Session Key Derivation. Und erstellen sechs Attacken. Two security protocols pairing and session establishment. We narrow down to Bluetooth Classic session establishment. Es geht uns jetzt um Bluetooth Classic Sitzungsaushandlung. Sechs neue Bluff Attacks, die Bluetooth Classic Forward und Future Secrecy brechen. Und dann evaluieren wir das über 18 beliebte Geräte, und alle diese Geräte sind angreifbar mit dieser Attacke. Und das, das gibt uns quasi eine untere Grenze dafür, was für eine Auswirkung diese Attacken haben, weil wir nicht alle Geräte testen können. Aber wir sind uns sicher, dass wir alle Geräte brechen können, die das implementieren. Wir werden das außerdem reparieren mit einem praktischen Protokoll, das wir erstellen. Wir haben unsere Ergebnisse auch bekannt gegeben zu Bluetooth SIG. Das ist eine Vereinigung von Firmen, die den Bluetooth-Standard betreut. Und wann man eine Bluetooth-Schwachstelle findet, dann kann man diese kontaktieren. Und wir haben einen CVE bekommen mit dieser Nummer. Wir haben außerdem dieses Toolkit, das Bluffs Toolkit veröffentlicht, das ihr benutzen könnt, um den Angriff zu reproduzieren auf Datenverkehr. Also, wir haben die Einführung jetzt gesehen und jetzt geht es in die Angriffe rein. Immer wenn es um Angriffe geht, dann müssen wir ein Threat Model definieren. Also, was ist das Geheimnis, was du beschützen willst? Was ist das Ziel der Attacke? Für die Bluffs Attacks ist das nicht ganz so einfach, weil Forward und Future Secrecy nicht geklärt waren im Standard. Also müssen wir das ein bisschen formalisieren. Und dann daraus ein Threat Model errechnen. Die Security Property, also es soll zwischen Sitzungen soll die Sicherheit bestehen. Es geht also um Sitzungen. Und solange wie der Langzeitverbindungsschlüssel nicht kompromittiert wurde, sollen die neuen Sessions nicht kompromittiert sein. Und der Mechanismus für das Errechnen dieses Langzeitverbindungsschlüssels soll auch nicht gebrochen sein. Sonst bestehen diese Garantien nicht. Und ihr werdet sehen, dass wir das so evaluieren. In unserem Threat Model haben wir Alice und Bob. Alice ist die Zentrale und Bob ist die Umgebung, also der antwortet. Sie teilen einen Verbindungsschlüssel, einen Pairing Key. Und sie können sowohl die Legacy-Verbindungen als auch die Secure Connections unterstützen. Also wir wollen alle Angriffsszenarien unterstützen. Dann haben wir einen Angreifer, der heißt Charlie. Das ist ein Angreifer in der Umgebung mit einem Bluetooth-Gerät, der den Pairing-Key nicht kompromittieren kann oder alle Session-Keys. Ansonsten macht es keinen Sinn. Und das Ziel ist, die Forward- und Future-Secrecy zu brechen. Wenn man das erreicht, dann kann man eine neue Wirkung erzielen, weil das niemand vorher gemacht hat. Ihr werdet Man in the Middle können, die Geräte, die Verbindungen jetzt und in der Zukunft und ihr könnt Geräte nachahmen. Also Bob zu Alice und Alice zu Bob. Wenn wir jetzt dieses Threat Model haben, das ist die Zeitlinie der Attacke. Also wir haben diskrete Punkte in der Zeit und das ist wichtig, damit wir sagen können, was ist die Zukunft und was ist die Gegenwart und was ist die Vergangenheit. Also T0, da etablieren Alice und Bob den Verbindungskey, den Pairing Key. Dann bei T1 benutzt Charlie ein paar Tricks, um einen schwachen Session Key zu erstellen. Und außerdem kann Charlie speichern die Parameter, die nötig sind, um den zu berechnen. Und dann fängt Charlie an, mitzulauschen auf dieser Session. Und jetzt sehen wir, dass wir einen Weg gefunden haben, einen Session Key wieder zu benutzen über mehrere Sitzungen. Am Zeitpunkt T2 Brute-Forced Charlie das diesen ganz simplen Schlüssel und dadurch kann Charlie die ganzen Sitzungen T1 bis T2 brechen und das bricht Forward Secrecy, weil Charlie vergangene Nachrichten neu berechnen kann mit einer Schlüsselkompromittierung. Aber der Angriff endet hier nicht. Bei Zeitpunkt T3 kann Charlie das wieder erzwingen, diesen Sitzungsschlüssel, und dadurch bricht Charlie Future Secrecy. Und dann, als nächster Zeitpunkt, feiert Charlie. Warum? Weil Charlie es wieder geschafft hat, den Bluetooth-Standard zu brechen. Trotz all der Fixes und der Gegenmaßnahmen. Also wir haben einen Umweg über Daft Punk hier, wo wir erklären, das ist eine französische elektronische Musik-Duo. Sie haben sich 1993 gegründet in Paris. Eine interessante Sache ist, dass sie verschiedene Genres generieren, zusammenführen. Und wir tun das auch bei Bluffs. Neue und alte Tricks führen wir zusammen. Ein weiterer Punkt ist, dass Konservative die Gruppe Daft Punk negativ gesehen haben, aber sie waren neu und sie waren relevant. Und hier mit Bluffs werden wir von den Reviewern, wird das ähnlich sein, weil wir mit anderen Verrückten versuchen, ja, von den Reviewern nicht so gut aufgenommen werden, weil es vielleicht die Paper zu technisch sind oder zu angewandt. Aber wir werden weiter veröffentlichen, weil das auch für die Hacking-Gemeinschaft interessant ist. Vielen Dank an CCC, die diese Talks ausrichten. Und so können wir unsere Ergebnisse, unsere Forschungsergebnisse an ein viel breiteres Publikum ausgeben.
Übrigens, das GIF ist so weit, wie meine Animationskenntnisse reichen. Zurück zu den Angriffen. Jetzt schauen wir im Detail, wie der Angriff funktioniert, wie Charlie diese Tricks anwendet, um Forward und Future Secrecy zu angreifen. Charlie möchte einen schwachen SKC forcieren. Wie geht das? Charlie kann eine Man-in-the-Middle-Attack starten und in den ersten zwei Messages über Alice und Bob, die Charlie und Bob, Alice und Bob können
Am Anfang kann Charlie einen alten Trick spielen, um das Session Establishment zwischen Alice und Pop quasi downzugraden. Danach kann er den Authentifizierungs-Challenge, den Alice an Bob sendet. Also, ja, Alice und Bob müssen Messages austauschen, damit sie sich authentifizieren können, an einen Challenge und eine Antwort. Und das wird halt aus dem Pairing Key berechnet und das kann Charlie auch angreifen. Jetzt macht Charlie nochmal einen anderen Trick, einen alten Trick, das ist die NOB-Attacke. Er ändert die Entropie auf 7 Bytes. Das ist der tiefste Wert, der gemäß Standard möglich ist. Und Charlie ändert diese Entropie von 16 Bytes hinunter auf 7 Bytes, weil das Protokoll nicht integritätsgeschützt ist das auch möglich. Dann schickt Alice so etwas, das heißt SD, das ist ein Session Key Diversifier, und das wird genutzt, um verschiedene Session Keys zu erstellen für jede Session. Also das ist die Idee, dass das so genutzt würde. Diesen Wert lauscht Charlie mit, wird weitergeschickt an Bob, und nachdem diese Mitteilung gesendet wurde, nutzen Alice und Bob die LSC Key Derivation Function, und das nutzt die Bluetooth-Adressen von Bob, die Entropie und den Session Diversifier und produziert damit den SKC, diesen Key. Und was sich jetzt Charlie abspeichert, ist nur die Parameter, um diesen Schlüssel zu speichern, aber er weiß den Pairing Key nicht und den SKC weiß er auch nicht. Dann können Alice und Bob kommunizieren, sie schicken sich Mitteilungen hin und her, verschlüsselte Mitteilungen, und die werden mit SKC verschlüsselt. Und Charlie hört einfach mit und brute-forced gleichzeitig den ASCII. Irgendwann später hat Charlie den Key herausgefunden. Warum ist das möglich? Weil das ein Kryptosystem mit 7 Bits Entropie in 2023 nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist heutzutage möglich, sowas in sinnvoller Zeit zu brechen. Das ist ähnlich sicher wie zum Beispiel das DES. Und auch das, wisst ihr, wurde schon mehrmals gebrochen. Zum Beispiel hat die EFF eine spezialisierte Hardware entwickelt, die DES brechen kann. Andere Forschungsgruppen haben auch andere Hardware gebaut, die andere Verschlüsselungsmechanismen brechen konnten. Und um ein Verschlüsselungssystem mit 7 Bits zu brechen, braucht man nur 2 hoch 55 Versuche. Und wenn wir uns anschauen, was heutzutage als Schlüssellängen empfohlen würden, zum Beispiel auf keylength.com, dann sehen wir, dass das Minimum 83 Bits wären. Und Keylength hat in 1982 schon 56 Bits empfohlen. Und ich denke, dass dieser Brute-Force-Angriff in einigen Wochen möglich wäre oder mit dedizierter Hardware sogar in Stunden bis Tagen. Es gibt auch den Fall, wo der Angreifer die Entropie auf ein Byte herunterbrechen könnte. Und jetzt habt ihr nur noch 256 Keys möglich. Und da könnt ihr natürlich mit Papier und Stift, denn schon ist es natürlich dann schon theoretisch möglich, sowas zu brechen. Jetzt fangen wir an, das zu bruteforcen. Eben irgendwann hat Charlie den Key herausgefunden und Forward Secrecy gebrochen. Und jetzt versuchen wir, nächste Angriffe zu fahren auf zukünftige Sessions. Charlie versucht jetzt zum Beispiel Bob zu impersonalisieren. Alice zu impersonalisieren. Er verbindet sich mit Bob. Versucht wieder das Downgrade, macht eine Replay-Attacke, ignoriert aber die Antwort, dann macht er die neue NOP-Attacke, forciert wieder die Entropie auf 7 Bytes. Wir können den alten Session Key Diversifier zurückschicken und jetzt wissen wir SKC und zwingen damit Bob quasi das Ganze den Session Key neu auszuhandeln. Und jetzt schicken wir quasi das zurück an Alice. Wir können auch umgekehrt Bob gegenüber Alice impersonalisieren. Und das läuft sehr ähnlich, aber wir sind einfach das Peripheriegerät, weil wir dürfen halt nicht der oder die sein, der die Verbindung startet. Wir müssen dann einen kleinen Trick anwenden und das läuft dann so, dass die dritte Mitteilung, anstelle der dritten Mitteilung wird eine Role-Switch-Mitteilung geschickt, dass man halt die Rollen wechseln sollen und dann wird Alice das Peripheriegerät und der Angreifer wird quasi das Hauptgerät und jetzt muss sich Charlie nicht gegenüber Alice authentifizieren. Das ist ein Trick, den wir ebenfalls herausgefunden bei der Bias-Attacke. Dann machen wir einen NOP und das können wir jetzt beides kombinieren und so können wir zwischen Alice und Bob Man in the Middle machen. Ich möchte euch nochmal sagen, dass Bluffs nicht nur Man in the Middle ist, ihr könnt auch ein Gerät impersonalisieren. Das funktioniert dann sehr anders. Also zum Beispiel, ihr könnt zum Beispiel einem Auto ein vertautes Smartphone vorgaukeln. Der Angreifer muss dazu nicht einmal in der Nähe der Geräte sein.
Wir können diese Attack-Strategien jetzt kombinieren und wir sind mit 6 Attacken rausgekommen. A1 bis A6. Und diese Labels, die covern die gesamte Attack Surface zwischen T1 und T4. A1, entweder man spooft die Central oder die Peripheral oder den Security Mode. Und wenn man das mappt, dann bekommt man 6 Attacken, welche mit Bluffs korrelieren. Zum Beispiel die Man-in-the-Middle-Attacks können zum Zeitpunkt T1 und T3 passieren. Was sind die Vulnerabilities, was sind die Root Causes? Hier sehen wir eine Message Sequence Chart, um die Root Causes zu erzählen. Wir haben 4 Root Causes im Paper, RC1, RC2, RC3 und RC4. Vor diesem Paper waren diese Root Causes noch nicht bekannt. Von oben runter ist RC4. SC kann downgraded werden zu LSC, das ist RC4. Und die zweite Vulnerability ist, dass der Session Key Derivation kann als Input zur Key Derivation Function, die Message ist dort nicht Integrity Protected, entsprechend kann diese ausgetauscht werden. Dann haben wir RC1, der Root Cause 1, und das bedeutet, dass die Key Derivation Function ist unilateral. Ein Gerät kann alle Parameter festlegen und dieses Device kann der Angreifer sein. RC2 ist die zweite Vulnerability und die hängt zusammen, dass die Key Derivation Function keine N1s forciert. Die Nummer sollte bei jeder Message anders sein, also auch random oder inkrementieren, aber das passiert hier nicht. In dieser Tabelle sehen wir die Mapping von Root Causes zu den Angriffen, zu den Bluffs-Attacks. Und so ziemlich alle Angriffe exploiten alle Root Causes. A1 bis A3 exploiten Root Cause 4 nicht. Entsprechend müssen wir die Session nicht downgraden für A1 bis A3, weil die Secure Connections nicht unterstützt werden.
Okay, so now we run a large
scale evaluation. Wir haben eine große Evaluierung gestartet, und in dieser Tabelle sehen wir alle Devices, bei denen wir die Angriffe ausgeführt haben und exploitet haben. Wir sehen die Chips, die Devices, die Bluetooth-Version und dann die korrelierenden Attacken A1 bis A6. Orange bedeutet, dass LSC ist supported und in Rot die Secure Connection ist supported. Für LSC-Victims, alle Geräte waren vulnerable, außer die Logitech Boom 3 Speaker, welche zentrale Authentifizierung benötigen. Die sind nicht vulnerable für 2 Attacken, A2 und A5. Der Role-Switch-Trick funktioniert hier nicht, weil die zentrale Authentifizierung forciert wird. Und die Google Pixel Buds, welche recht neu sind, haben keinen NOP-Patch. Entsprechend haben sie 1 Byte of Entropy. Das ist die Angriff, den man auf mit Stift und Papier knacken kann. Wir haben das zu Google reported. Und so wie es aussieht, werden die für immer vulnerable zu der Attacke sein. Als Reminder. Für die Secure Connection Victims
Alle Devices sind verwundbar, wenn sie Legacy unterstützen. Und 8 Angriffe sind nicht verwundbar zu A4, 5 und 6, weil sie Secure Connection forcieren durch Pairing und Session Establishment. Diese verwenden Secure Connection durch Pairing und dann können sie die Legacy Connection nachher verwenden. Entsprechend wird der Mode hier forciert, ohne die Connection zu brechen. Der Impact von den Bluff-Attacks sind Millionen auf, von Devices, Laptops, Smartphones, Tablets, Headsets, Autos, verschiedenste Betriebssysteme, wie iOS, Android, Linux, Windows. Wir haben verschiedene Software-Implementationen von Bluetooth wie BlueSea, Linux, BlueDroid,
BlueDroid, that is still an Android Bluetooth stack that is the prior to Gabeldorsch and also proprietary.
Und auch proprietäre Software-Stacks. Verschiedene Hardware-Manufacturer sind exploitable wie Intel, Broadcom, Logitech, Infineon, Qualcomm, Apple, Microsoft und CSR und viele weitere. Wir exploiten verschiedenste Bluetooth-Versionen von 5.2, 5.1, 5.0, 4.2, 4.1 und so weiter. Kleinere Versionen konnten wir nicht testen, aber diese sollten auch verwundbar sein. Basierend auf einem Blogpost, den ich gelesen habe. Jetzt gehen wir zurück zur Hauptmessage. Eine Vulnerability, Millionen Exploitable Devices. Wie haben wir das getestet? Bluetooth Classic zu testen ist nicht ganz einfach, darum haben wir ein Toolkit entwickelt. Wir können mittels Attack Device Model die Attacks mittels PCAP-File detektieren. Wir haben Sample PCAP-Files, welche wir als Referenz verwenden können. Dadurch können wir auch mit Session Key Derivation tampern, um zum Beispiel schlechte Session Keys, schwache Session Keys zu forcieren. Wir können auch Session Keys über Sessions überwachen und überprüfen, dass der gleiche Session Key über mehrere Sessions established wird. Und das Ganze ist günstig, da wir einen Linux-Laptop und ein Bluetooth-Devboard verwenden. Das Repository könnt ihr auf GitHub finden. Ihr könnt das klonen, forken, was auch immer ihr möchtet. Ich habe leider keine Zeit, um alle Implementationsdetails zu sprechen, aber ich möchte das Device zeigen. Das Attack-Device als High-Level-Scheme haben wir einen Linux-Laptop und das ist connected zu einem Cypress Development Board. Der Linux-Laptop implementiert Bluetooth-Host und der Kernel-Space-Component und einen User-Space-Component, welches BlueSea verwendet. Über das HCI-Protokoll kommunizieren wir zum Controller. Der Controller ist implementiert mittels Openboard Bluetooth Firmware und hat ein Bluetooth Baseband Modul on board, welches in Echtzeit Messages verwalten kann. Der Linux-Laptop-Kernel ist modifiziert, dass diagnostische Messages weitergeleitet werden zum Devboard. Vor den Angriffen attachen wir das Devboard und dann senden wir einen vendor-spezifischen HCI-Command und das aktiviert dann den Diagnostic-Mode. Wenn wir Wireshark anschauen und Bluetooth-Packets mitschneiden, wir sehen nur die internen Messages zwischen Host und Controller, aber nicht die Link-Layer-Messages. Durch den Diagnostic-Mode kriegen wir diese Messages mirrored und können diese auf dem HCI-Interface mitschneiden. Wir sehen die HCI und die Link-Layer-Packets in Wireshark dadurch. Wir haben stark gearbeitet, um die Bluetooth-Firmware zu implementieren, weil die Session-Establishment in Firmware-Level implementiert ist. Es gibt keine Open-Source-Bluetooth-Controller. Falls ihr einen Open-Source-Bluetooth-Controller kennt, kommt bitte zu mir und dann können wir uns darüber unterhalten. Ich wäre sehr interessiert, um diese Firma anzuschauen. In meinem Fall musste ich diese Firma reverse-engineeren. Zum Glück waren die Symbols verfügbar, aber trotzdem musste ich viel Zeit investieren, die Firma statisch zu analysieren. Und danach verwenden wir einen vendor-spezifischen Set of Commands, um die Firmware on-Runtime zu instrumentieren. Wir verwenden Internal Blue dazu. Das ist eine High-Level Python-Interface, um die Firmware zu patchen. Für StaffBot und andere Firmwares. Wir haben mehrere Patches geschrieben in ARM Assembly. Hier sieht man die Tabelle mit den Patches, die wir implementiert haben. Wir haben 7 Patches. Die erste ist verwendet, um die Authentication Challenge zu manipulieren. Mit der zweiten kann man die Challenge Response manipulieren. Mit der dritten kann man die Session Key Diversifier manipulieren. Dann können wir den Session Key manipulieren, also das Value vom Session Key. Danach können wir die Entropie auslesen, falls das Attack Device ein Central und Peripheral ist. Und danach können wir die Role Switches verbieten. Das ist ein einfaches Beispiel von einem Patch, das wir implementiert haben. Das verwenden wir, um den Session Diversifier zu forcieren. Wir setzen zuerst das 0 zu 0 und dann verwenden wir R4 als Base-Adresse mit einem literalen Offset und setzen den SD-Wert. Und jede Instruktion ist 4 Bytes lang und SD ist 16 Bytes und darum müssen wir die vermissten Instruktionen ausführen, bevor wir zurück zum normalen Control Flow springen. Um den Firmware State zurückzusetzen. Darum müssen wir die übersprungenen Instruktionen wieder zurück ausführen. Und dann können wir zurückspringen zur Trigger-Adresse plus 5. Weil die Firma Thumb-Mode verwendet. Und in Thumb-Mode verwenden wir Odd-Addresses. Das macht die Firma ein bisschen kleiner. Die anderen Patches könnt ihr auch im Repository finden und ihr könnt neue Patches hinzufügen, ihr könnt die neue Attacken austesten. Wie testen wir das mit dem Toolkit? Wir connecten das Board zum Laptop, wir aktivieren den Diagnostic Mode, um die LMP-Packet zu bekommen. Wir starten Wireshark auf dem Bluetooth-Interface. Da sehen wir die LHP und die Packets. Dann können wir die Victim Devices und das Attack Device pairen. Wir können das Attacker Device auch als Victim Device gleichzeitig verwenden und dann disconnecten wir sie und runnen ein Script. Das ist Teil vom Repository, das ist bluffs.py. Das patcht das DevBoard automatisch mit all den Patches, die wir brauchen. Und dann können wir die Devices verbinden. Wir können das Device zum Victim
diesem Device verbinden. Wir können den Key anschauen und disconnecten. Dann können wir eine neue Session starten und können den Session Key analysieren, nochmal disconnecten. Dann können wir das so lange wiederholen, bis wir glücklich mit dem Resultat sind. Damit können wir sicher sein, dass wir die Forward Secrecy wirklich exploited haben. Und das kann man mit all den Angriffen machen, die wir entwickelt haben. Wir haben die ganze Attack Surface mit nur einem Skript ausgenutzt. Jetzt gucken wir uns mal die Gegenmaßnahmen an. Wir haben architekturale Protokoll-Level-Mitigations entwickelt und auf dem Protokoll Fixes entwickelt.
Wir nutzen einen gemeinsamen Session Key Derivation mit LSC. Also wir sind kompatibel mit dem Bluetooth-Standard und es ist sehr günstig. Es nutzt die kryptografischen Primitiven, die wir haben, aber es fügt nur geringe Overhead dazu. Wir haben es auf dem Protokoll-Level getestet, denn leider haben wir keinen Zugriff auf eine Bluetooth Classic Firmware. Aber auf dem Protokoll-Level ist die Gegenmaßnahme effektiv und das ist dieses neue Protokoll, was wir erstellt haben. Diese ersten beiden Nachrichten, da gucken wir uns nur LSC an und wir haben die verbesserte Key Derivation Function. Dann lassen wir die Authentifizierung laufen und die Entropieverhandlung vom Session Key. Und jetzt fügen wir ein extra Session Diversifier hinzu. Wenn ihr euch erinnert, in dem alten gab es nur ein Session Diversifier von dem einen Gerät zum anderen. Jetzt ist es auch von der Peripherie zur Zentrale zurückgeschickt. Das resultiert in einem bei beiden Geräten vorhandenen Authentifizierung, um die Integrität der Nachricht sicherzustellen. Und jetzt, das können wir nutzen, weil wir schon ein geteiltes Geheimnis haben. Und dann können wir einen speziellen und dann fügen wir noch einen Parameter hinzu, MKDF. Wir benutzen nicht nur die Session Diversifier, die wir von Alice bekommen, sondern auch von Bob. Und das resultiert in einer auf beidseitig authentifizierten Verbindung. Und das repariert alles an den Brute Causes Level. Wir wissen, dass es richtig schwer ist, den Bluetooth-Standard zu ändern und deswegen haben wir Herstellern empfohlen, sichere Sessions zu verwenden, einzig nur. Das heißt, es geht nur um Secure Connection zu Secure Connection Sitzungen. Das heißt, wir reduzieren den Angriffs Surface auf 25%. Im Prinzip könnte das Gerät die letzten 5 Session Diversifier speichern, das was gesehen wurde, und dann rausfinden, dass jemand versucht, dasselbe wieder zu verwenden. Also, aber der Angreifer ist nicht dumm und kann den Cache vergiften. Das nächste ist den unabhängig von dem Security Model diese gleichseitige Authentifizierung zu enforcieren. Das Kontra an dieser Möglichkeit ist, dass es nicht verschiedene Schwachstellen repariert. Beim Session Establishment kann der Angreifer immer noch Forward and Future Secrecy brechen. Also das ist meine letzte Slide. Und ich bin froh, eure Fragen entgegenzunehmen.
Daniele, thanks a lot. That was very interesting. So,
vielen Dank. Wenn ihr den Raum verlässt, bitte tut das leise. Ansonsten haben wir die Mikrofone für Fragen. Mikrofon 2. Während dem Reverse Engineering von der Controller Firmware, hast du auch was über die Hardware Registers gefunden? Ein offenes Bluetooth-File mit Wi-Fi Monitor Mode wäre recht interessant. Nicht wirklich. Wir haben nicht in Hardware Registers geguckt. Weil wenn immer du den Diagnostic Mode enablest, mit dem vendor-spezifischen Command, dann bekommst du was, das wie Wi-Fi Monitor Mode ausschaut, und das war genug für uns. Mikrofon 1?
I have a curiosity on the root fix that you suggested. Isn't it true that if it's still like something we need to be negotiated, can be still invalidated by the man in the middle attack?
Wir haben leider die Frage nicht gut verstanden in der Übersetzerkabine, aber es geht darum, ob am Anfang etwas möglich ist. Also das Problem mit der Lösung ist, dass der Fix mit dem Standard immer übereinstimmen müsste, und es ist man kann Dinge leider nicht immer 100% sicher machen, aber immer noch standardkompatibel. Und dann bleiben wir doch bei dem Mikrofon 1. Hallo, kann man SDRs nehmen, also Software-Defined Radios, und wie würde man das in der Praxis umsetzen? Also, oder ja, wie führt man Angriffe in der Praxis aus? Muss man da Jamming betreiben und so weiter? Soweit ich weiß, gibt es keine Open-Source-ASTRs-Implementationen, welche den vollständigen Bluetooth-Stack implementieren. Es gibt ein paar alte Projekte, die mit GNU-Radio kompatibel sind, aber nur mit Version 2.1 oder so etwas kompatibel. Es gibt leider nicht so viele Leute, die das in ASTR schon gemacht haben. Für die zweite Frage, ja, man kann zwei Development Boards nehmen, an denselben Laptop anschließen, und dann kann man zum Beispiel einfach warten, bis Geräte sich die Verbindung trennen, dann kann man jammen und so weiter. Ja, es gibt verschiedene Techniken, wie man einen Middle-Attacken forcieren kann. Das Internet möchte wissen, was ist denn, warum muss man den Roll-Switch machen? Was ist der Use Case? Ja, das ist eine gute Frage. Ein legitimer Use Case wäre, wenn man sich mit mehreren Geräten verbinden will, dann gibt es immer eine Zentrale und mehrere Peripherien. Jetzt stellen wir uns vor, der jetzige Central Node möchte das Netzwerk verlassen. Aber um das Netzwerk weiter synchron zu halten, muss man weiterhin eine neue Central halten. Eine Zentrale haben. Und das wäre halt sogar der legitime Use Case, damit der das quasi an jemand anderen weitergeben kann. Die nächste Frage ist über die KDF. Und der Bluetooth-Adresse von Pop ist, wenn das ein Input ist, würde die Attacke noch funktionieren, wenn die Bluetooth-Adresse randomisiert werden würde. Wenn Bluetooth-Adressen rotiert würden, dann müsste man sich merken, welche Adressen man schon benutzt hat, und dann müsste man natürlich neue Keys versuchen herauszufinden, zu brechen. Das würde ein paar Attacken erschweren. Ja, also es würde die Attacken erschweren. Eine nächste Frage von Mikrofon 4. Warum sehen wir denn immer noch das Protokoll, wenn es immer noch Verwundbarkeiten hat? Gibt es da keinen Designprozess, der sowas vermeiden müsste. Schwierig zu beantworten. Das Ökosystem ist sehr groß und sehr komplex. Damit, das sind halt diese alten Protokolle, sind halt immer noch da. Auch wenn wir sagen wollen würden, wir möchten jetzt Next Generation Bluetooth-Sicherheit machen, dann müsste man, ja, sagen wir, formale Verifizierung und so weiter, dann muss man immer noch compliant sein mit alten Protokollen. Und das ist halt so eine, ja, ein Trade-off, den man machen muss, damit Bluetooth interoperabel bleibt. Nächste Frage. Also kurz eine Empfehlung wegen den Google Pixel Buds. Ich hoffe, das war ein Witz und dass du jetzt, ja, vielleicht hast du jetzt Mikrofone auf deinem Tisch, die dir immer zuhören. Ja, vielleicht habe ich das, mit Absicht. Aber die eigentliche Frage ist, du hast in Theorie kann man eine Arm in der Mitte erstellen mit Charlie and Bob. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas in der Praxis macht, dass Alice und Bob so lange in deiner Umgebung sind, dass Charlie das effektiv validieren kann, ob sein Angriff funktioniert? Weil der muss ja in der Nähe sein. Also die Brute Force Attacke kann man offline machen. Da muss man nicht aktiv verbunden sein. Den Schlüssel kann man offline Brute Forcen, ohne physikalisch nahe zu sein. Okay, das erklärt's. Dann kann man sich natürlich Zeit lassen. Nächste Frage, danke für den Vortrag. Es ist eine der besser dokumentierten Angriffe an diesem Kongress. Es gab ein wenig Kritik über die Bluetooth Security Group am Anfang. Was wäre denn deine Empfehlung an die C-Groups? Ah, da habe ich natürlich ein paar Backup-Slides. Es gab eine Antwort von der SIG und da gab es ein paar Missverständnisse. Es gibt halt sehr viel Jargon und ich versuche das mal zusammenfassen, das Jargon und die Realität. Also das Bluetooth-SIG sagt, dass Bluffs nur die Bluetooth-Spezifikation 4.2 bis 5.4 unterstützt. Aber das stimmt nicht. Die Versionen unter 4.2 sind auch anfällig und wahrscheinlich auch neuere. Ein weiteres Ding ist, dass festgestellt wurde, dass der Arm-in-the-Middle dieses und jenes ausführen kann, aber ja, man hat das auch anders identifiziert. Und es gab ein paar Missverständnisse und ich denke, man sollte da ein bisschen enger zusammenarbeiten. Also es sind alles nette Leute, natürlich, aber ich denke, sie sollten ein bisschen mehr mit Sicherheit Forschern zusammenarbeiten.
Hallo, ich habe eine Frage über Metal in the Midden Replay. Wir nehmen an, Alice, Bob und der Attacker sind in naher Proximität. Müsste Bob dann nicht zwei Antworten mit der Entropie erhalten? Und wie entscheidet Bob, welche er aussucht? Wir haben zwei Channel. Immer wenn Alice etwas zu Bob sendet, geht das durch Charlie und Charlie kann das dann bearbeiten und weiter senden. Und diese modifizierte Version kann dann einen tieferen Wert enthalten. Und Bob erhält nicht zwei Messages, sondern nur eine. Weil das sind zwei Link-Level-Connections. Alice ist verbunden mit Charlie, aber sie denkt, sie würde mit Bob connecten. Und Bob ist ebenfalls mit Charlie connected und denkt, er würde mit Alice verbunden sein. Zeit für eine Frage, Mo. Zurück zu meiner vorherigen Frage. Wie kann man sicherstellen, dass in deiner empfohlenen Solution dieses Feature Flag nicht gesenkt werden kann? Mit diesem Standard können wir den Channel sichern. Das Problem ist, dass man die Legacy-Protokolle in so einem komplexen Umfeld in Betracht nehmen muss. Darum können wir es nicht einfach mit TLS sichern.
Thank you, Daniele Antonioli. Again, a warm round of applause for Daniele.
Ja, vielen Dank, Daniele. Einen großen Applaus und damit verabschieden auch wir uns hier aus der